SRF 1.
Strengere Regeln im Kampf gegen Hooliganismus. Das Berner Kantonsparlament ist einverstanden. Und zu wenig Geld in einem Fonds für die öffentlichen Spitäler. Das sind zwei der aktuellen Geschichten von heute. Dann nehmen wir euch mit in die Kanalisation unter dem Rathaus zu Bern.
Da sieht man, eben, dass die Leute zum Teil eben durch einen Kanal ablassen, der nicht sollte sein, bei Löffeln zum Beispiel.
Und wir fragen nach der Liebe zur Stadt und zum Land im Herz der Berner Band Kummerbuben. Am Mikrofon Elisa Henni. Und zuerst Christian Lichti mit dem Aktuellen.
Der Kanton Bern sagt ja zu verschärften Massnahmen gegen Gewalt an Sportanlässen. So kann der Kanton in Zukunft zum Beispiel ein Alkoholverbot, Identitätskontrolle beim Eingang oder ein Kombi-Ticket für die Fans einführen. Zudem brauchen alle Fußball- und Eishockey-Spiele der obersten Liga neu eine Bewilligung. Der Weg zu diesem Beschluss war dann am Mittag im Grossen Rat lang und intensiv gewesen. Jörg André.
Der Walter Messerli von SVP hat eigentlich lieber über etwas anderes diskutiert als über Ausschreitungen bei Sportanlässen.
Eigentlich ist es ja bedenklich. Abgrundtief bedenklich, dass staatliche Behörden sich mit solchen Angelegenheiten beschäftigen müssen.
Die Gegner und Befürworter des verschärften Konkordats hätten das wahrscheinlich beide unterschrieben. Sie sind aber zu ganz anderen Folgerungen daraus gekommen. Die Gegner haben gefunden, die Mittel, die man heute hat, die Länge für die Gewalt in den Stadien einzudämmen. Die Irene Marti von SP.
Das Konkordat gibt die falschen Antworten auf die richtigen Fragen. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Es tut grundsätzlich alle Fans kriminalisieren. Es setzt überhaupt nichts auf Prävention, einzig auf die Repression. Es tut nicht einmal berücksichtigen, dass wir jetzt ein Konkordat haben, wo man mal richtig anwenden sollte, bevor man schon die nächste Verschärfung macht.
Zum Beispiel das Alkoholverbot für die Fans sei ungerecht. Wenn in der VIP-Lounge weiter Güppli getrunken werden, hat Matthias Trump von BDP gesagt.
Und ich sage auch beim Alkohol, mich stört eins. Wenn man auf der Fantribüne kein Alkohol überkommt, aber auf der VIP-Tribüne kommt man dann angeblich Alkohol über. Ja, der eine oder andere schon gesehen, der mit mehr als 0,5 von der VIP-Lounge gegangen ist mit dem eigenen Auto.
Mit dieser Argumentation hat der Polizeidirektor Hans-Jürg Käser gar nichts anfangen.
Das Alkoholverbot, das richtet sich gegen die exorbitanten Säufer, die nicht genug überkommen. Das richtet sich nicht gegen die, die das Bier trinken wollen. Und nachher das Argument wegen der VIP-Loge. Es ist hier ausgeführt worden, ich tue es nicht mehr im Detail wiederholen. Aus der VIP-Loge ist noch nie ein Absperrgitter gegenüber anderen Leuten herbänkelt worden. Ist auch noch nie ein Büro abgeführt worden aus der VIP-Loge. Also bleiben wir doch ein bisschen mit Augenmass an der Sache, auch hier.
Für Peter Bonsack von EDU geht es vor allem um die Sicherheit der friedlichen Matchbesucher.
Es geht um die Sicherheit von allen Besuchern von solchen Veranstaltungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die sind sicher alle auch schon geflogen. Am Flugplatz, da werden ihr ziemlich scharf kontrolliert. Und da haben ihr auch nichts dagegen. Weil die wollen ja nicht, dass irgendeiner eine Bombe ins Flugzeug nimmt und die dann mit dieser Bombe im Mittelmeer versenkt werden, oder?
Zudem haben sie eine Verschärfung vom Konkordat ja nicht, dass jetzt sofort alle möglichen Massnahmen gerade umgesetzt werden, hat der Philipp Müller von FDP ergänzt.
Wenn der Gegner zuhören, dann hat man den Eindruck, es werden alle kontrolliert, es werden alle abtastet, es gibt ein Alkoholverbot in der ganzen Stadt und alle Fans müssen über Basel kehren, wenn sie an einem Match wollen hier. Das ist nicht so. Das sind falsche Bilder, die hier rumgeistern.
Es geht jetzt einfach auch darum, ein deutliches Zeichen zu setzen, hat Rudi Löffel von EVP gesagt.
Die EVP ist geschlossen der Meinung, dass sich der Staat von einzelnen Fans und von den Sportclubs, die dann ihr Verhalten tolerieren, nicht mehr länger darf auf der Nase tanzen. Die Behörden müssen ein geeignetes Mittel in die Hände bekommen, für geltende Vorschriften durchzusetzen. Das verschärfte Konkordat, das wir auf dem Tisch haben, namentlich mit der Bewilligungspflicht und dann den möglichen Auflagen, ist ein solches Mittel. Und darum stimmt die EVP der Verschärfung einstimmig zu.
Die Unterstützung für diese Haltung war dann deutlicher, als man vor der Debatte erwartet hatte. Der Rat hat diese Verschärfungen mit 108 gegen 39 Stimmen angenommen.
Wenig Freude an diesem Jahr haben die Fans von der Berner Sportclub. Ein paar Dutzend von ihnen haben die Debatte im Grossen Rat auf der Zuschauertribüne mitverfolgt. Für sie ist klar, sie werden gegen das Konkordat das Referendum ergreifen, sagt Clemens Friedli vom IB-Fan-Dachverband.
Wir werden es greifen, es haben andere Fanorganisationen von den Berner Sportclubs ebenfalls schon die Unterschriftung zugesagt und sobald die Publikation im Amtsblatt da ist, werden wir auf Unterschriften sammeln.
Das letzte Wort zu dem verschärften Hooligan-Konkordat haben auch das Berner Stimmvolk. Das bernische Kantonsparlament beratet entweder noch heute am Abend oder morgen das neue Spitalversorgungsgesetz. Die Debatte ist aber nicht das einzige, das die Gesundheits- und Fürsorgedirektion im Moment auf Trab haltet. Die grossrätliche Kommission verlangt nämlich, dass man den Spitalinvestitionsfonds genauer prüft. Mit dem Geld aus dem Fonds werden verschiedene Investitionsprojekte von den regionalen Spitalzentren und vom Inselspital mitfinanziert. Wir haben Hinweise, dass das Geld, das noch in diesem Fonds sei, nicht mehr für alle geplanten Projekte der öffentlichen Spitaler länge, schreibt heute die Kommission. Der bernische Gesundheitsdirektor, der Philippe Perrenou, hat bis heute nicht können sagen, wie viel Geld noch genau in diesem Fonds sei, sagt Kommissionspräsidentin Barbara Mülheim.
Die Antwort hat uns keineswegs befriedigt. Es ist unklar, er hat uns keine Zahl können sagen, inwieweit der Fonds zum Zeitpunkt über oben oder unten der sogenannten Saldolinie ist, also positiv oder negativ Saldo aufweist. Die Kommission hat beschlossen, jetzt die Finanzkommission einzuschalten und mit ihren Möglichkeiten von Finanzkontrolle den Fonds zu überprüfen, inwieweit er überhaupt einen positiven Saldo noch hat.
Die Rede ist von einem Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. Erste Reaktionen von der Parteien sind nicht ausgeblieben. Die SVP, die BDP und auch die SP begrüssen die Kontrolle der Finanzkommission. Neben der bestehenden Anstalt Witzwil im Berner Seeland soll für rund 112 Millionen Franken ein neues Frauengefängnis gebaut werden. Ein Neubau zu Witzwil kommt günstiger als die alte Frauenstrafanstalt im Schloss Hindelbank zu sanieren, heisst es in einem Bericht der bernischen Regierung. Zudem sei es gar nicht so einfach, im laufenden Betrieb ein Gefängnis zu sanieren. Das Kantonsparlament hat heute den Bericht der Regierung deutlich gut geheissen. Sollte der Kanton dann einmal ein neues Gefängnis zu Witzwil bauen, will die Regierung das Schloss Hindelbank verkaufen. Die Gemeinderäte von Grindelwald und Lauterbrunnen wollen vorwärts machen mit einer neuen Gondelbahn von Grindelwald auf den Männlichen und zur Station Eigergletscher. Gleichzeitig wollen die Jungfraubahnen auch das Rohmaterial ersetzen. Die Projekte kosten fast 200 Millionen Franken. Bis man aber im Berner Oberland bauen kann, müssen die Gemeinden Grindelwald und Lauterbrunnen verschiedene Überbauungsordnungen anpassen. Im Dezember sollen die Stimmbürger von Grindelwald einen ersten Entscheid fällen. Die neuen Gondelbahnen sollen dort 2016 fahren. Die öffentlichen Spitäler vom Kanton Freiburg werden für ein halbes Jahr von einem externen Fachmann geführt. Das sei nötig, weil man noch keinen neuen Direktor oder neue Direktorin gefunden hat, schreibt der Verwaltungsrat vom Freiburger Spitalnetz. Der externe Fachmann heisst Edgar Teussinger. Er ist 63, Unternehmensberater zu Düdingen und hat vorher 30 Jahre lang in der Pharmabranche gearbeitet. Pauline DeVos, die jetzt noch Direktorin der Freiburger Spitäler ist, hört Ende April auf. Nater arbeitet im Tourismus weiter mit Brigg zusammen. Der Gemeinderat hat entschieden, sich nicht von Brigg Belalp Tourismus zu trennen. Aber er will die Zusammenarbeit neu regeln. Bis Ende April gibt man sich Zeit dafür. Die Walliser Supermarkt gehört im Agro, wo in der Westschweiz 11 Läden hat. Auch im Ungerwallis ist Konkurs. Gespräche mit potenziellen Käufern haben nichts gebracht, steht in der Mitteilung vom Bezirksgericht Monte. Es hat darum keine Nachlassstunde gewährt. 300 Leute verlieren ihre Arbeit.
Jetzt die Schlagzeilen zum Wetter. Morgen hat es den Bergen zuerst noch ein paar Wochen und es kann noch etwas schneien. Nachher mag irgendwie mehr die Sonne durch. Und es wird 8 bis 12 Grad. Zu den Kummerbuben und was sie über Stadt und Land zu sagen haben, kommen wir gerade hier im Regionaljournal. Zuerst wird es ein bisschen ungemütlich, dafür spannend. Übermorgen Freitag ist in Bern die Museumsnacht, vom Abend um 6 bis am Morgen um 2, wie jedes Jahr. Zum ersten Mal kann man der Museumsnacht einen der sogenannten E-Gräben in der Berner Altstadt anschauen. E-Gräben sind eine ururalte Kanalisation, ein paar Meter unter dem Boden. Der Christian Licht hat für uns schon mal schauen, hören und schmücken. Beim Rathaus zu Bern, wo oben innen das Parlament tagt, ist er in die mittelalterliche Unterwelt abgetaucht. Zusammen mit der Beatrice von der Schwanden vom Städtischen Tiefbauamt.
Beatrice von der Schwanden, wir stehen jetzt hier gerade vor einem Loch, wo es runtergeht. Wo stehen wir hier?
Wir stehen im Eingang vom Rathauskanal. Und das ist ein Schacht. Jetzt geht es hier 2 Meter über eine Leiter in die Tiefe, bis wir auf ein Podest kommen und nicht die Stegen abkommen.
Dann gehen wir doch jetzt gerade mal schauen. Wer geht vorab, dir oder ich?
Ich würde sagen, dass dir vorab geht, dass ich ihn hier noch sichern kann.
Also das Loch bleibt jetzt offen?
Das bleibt offen, ist gesichert jetzt mit der Kette und mit dem Geländer, der drumherum ist, damit niemand kann drin runterfallen.
Jetzt, hier wird schon ein bisschen eng. Jetzt geht sie einfach die Stegen ab.
Jetzt geht es die Stegen ab, bis wir dort unten im Rathauskanal sind. Und das ist gesichert mit Handläufen. Jetzt laufen wir da einfach mal runter.
Also da fährt es schon so ein bisschen stark an, fast schmöcken. Jetzt kommen wir auch schon langsam zum ersten Kanal oder eben zu dem ersten E-Graben.
Richtig, die Staatskanzlei und das Rathaus sind angeschlossen, Rathauskanal. Und jetzt sind ja Schulklassen im Rathaus und wenn Toiletten benutzt wird oder halt eben abgewaschen wird, was auch immer, kommen die Abwässer kommen hier in den Kanal.
Das sieht man dort noch so Reste von WC-Papier, wo sie bleiben hängen. In der ganzen Stadt verlaufen solche Kanäle, also in der ganzen Altstadt?
In der ganzen Altstadt hat es E-Gräben, die sind im 12. Jahrhundert entstanden, sie waren aber früher offen und haben die Grundstücksbegrenzung markiert und man hat eben diesen E-Gräben gesagt, von E kommt von Gesetz und wo eben gesagt hat, dass da der gesetzliche Grundstücksrand ist.
Also hier geht es noch weiter runter, dann gehen wir doch da mal noch ein bisschen vorwärts. Das ist noch alter, behauener Stein hier, aber es hat verschiedene Steinschichten. Also da oben ist Sandstein und das da unten ist Tuffstein.
Der Originalkanal ist 1627 gebaut worden. Also haben sie angefangen mit 22 Fuder Tuffstein vom Bellberg. Die Bauzeit ist aber gegangen bis 1660, bis sie die 300 Meter erschaffen haben, wo man dann auf dem Längmauerspielplatz wieder rauskommt.
Also 300 Meter, da haben wir jetzt eigentlich den grössten Teil noch vor uns.
Ja, das ist richtig. Da sieht man, dass die Leute zum Teil auch durch den Kanal ablassen, der nicht sollte sein, bei Löffeln zum Beispiel.
Also das Siphon möchte ich sehen, wo die Löffel durchgehen.
Ja, ich auch.
Zum Glück laufen wir hier auf dem Steg und ich würde sagen, etwa einen guten Fussbreit ist dieser Steg. Sonst überkommen wir hier nasse Füße. Beatrice von der Schwanden, warum tut ihr den E-Graben jetzt an Museumsnacht auf für das Publikum?
Wir möchten gerne den Leuten zeigen, erstens mal, wie so ein alter Kanal aussieht. Zweitens mal, dass sich die Leute bewusst werden, wie das abläuft mit diesen Abwässern. Eben, dass das nicht irgendwo in einer Leitung versickert und man eben irgendetwas runterlassen kann. Und dann weiss man nicht mehr, was mit dem passiert. Es geht auch ein bisschen um die Sensibilisierung der Bevölkerung, dass sie sehen, wie so ein Kanal aussieht. Das natürlich jetzt in diesem alten Kanal ein bisschen speziell ist. Wo ein bisschen Geschichte zeigen und aufzeigen, eben wie das war früher, wie sie die Kanäle gebaut haben und dass die Kanäle früher, jetzt den nicht, aber früher sie offen gewesen. Und man hat ja im 19. Jahrhundert die Benzoi Typhus-Epidemie gehabt. Und dann hat es dann eine Kloakenverordnung gegeben zu Bern, wo ist befohlen worden, dass die E-Gräben eben sind geschlossen worden und alle Häuser müssen ihre Abwässer dort reinleiten, um eben weitere Krankheiten zu vermindern.
Die Gräben darf man, nehme ich an, nicht einfach zuschütten, die gehören zum Weltkulturerbe.
Das ist so und vor allem sind all die alten E-Gräben, die sind saniert worden und sind am Kanalnetz angeschlossen, also die sind auch noch in Betrieb, von dem her ja, können wir die nicht einfach zuschütten.
Wir sind jetzt hier oben runtergekommen. Es ist stotzig, es ist verwinkelt, man muss den Kopf einziehen. Für alle die, die jetzt an Museumsnacht wollen, den E-Graben schauen kann, müssen die sich ein bisschen vorbereiten.
Ja, das ist sehr wichtig. Also wichtig ist vor allem gutes Schuhwerk, also mit ein bisschen Profil dran. Dann sollte man keine Platzangst haben, weil es relativ eng ist und man sieht, wenn man im Kanal ist, nicht der Eingang, auch nicht der Ausstieg. Und Höhenangst darf man auch nicht haben, weil es eben die 2 Meter beim Einstieg runtergeht über eine Leiter und die 5 Meter über eine Leiter dann wieder raus.
Also jetzt ist es ja nur runtergegangen, jetzt muss ich mich räumen, dass ich da unten durch mache. Und jetzt stehen wir hier vor einer Luke und jetzt geht es da wieder das Loch auf.
Jetzt gehen sie hier 5 Meter darauf und dann sind wir dann oben am Spielplatz Längmauer, wo wir dann wieder zurücklaufen können. Jetzt haben wir die 300 Meter Kanal bewältigt.
Dann soll ich wieder vorab aussteigen.
Ich würde sagen, ausser du wollt das eh vorab gehen.
Nein, tipptopp.
Nicht gut verstauen, weil hier unten können wir es dann nicht mehr holen.
Zurück aus dem E-Graben. Ein Bild von Christian Licht in seinem Ausflug in die Unterwelt haben wir es in ein paar Minuten auf unserer Internetseite. Ihr findet uns auf srf.ch unter dem Stichwort News. Wenn ihr auch in das Loch runter wollt und nicht heiko seid, wenn es ein bisschen stinkt, übermorgen an der Museumsnacht in Bern habt ihr Gelegenheit. Die Museumsnacht ist auch gerade ein gutes Beispiel dafür, dass viele Leute auch vom Land ab und zu gerne in die Stadt gehen für Kultur. Das ist auch an vielen Konzerten so oder im Museum und im Theater. So gesehen gibt es keine Kulturgraben zwischen Stadt und Land. Wenn es aber darum geht, dass Landgemeinden mitzahlen sollen, z.B. an die Sanierung des Stadttheater Bern oder in der Region Thun mehr Geld geben für ein Museum, dann wird es eher heikel. Dann tut sich etwa ein Graben auf und es gibt Diskussionen über die Ansprüche der Städte an die Landgemeinden. Über das reden wir heute in der Woche an unserem zweiten Stadt-Land-Gespräch zu Grosshöchstetten. Mit dabei sind dort auch die Kummerbuben, die Berner Band, die für alle da sein möchte. Sie haben Stadt und Land sozusagen im Programm und im Blut. Der Michael Sali hat sie in Bern darum getroffen.
Die Kummerbuben, das ist ein Stück Berner Kultur, das Stadt und Land im Blut hat.
Ich würde sagen, ich habe eine Bastard-Biografie. Also ich bin eigentlich in Raglauf gewachsen, im Kehrsatz. Aber in so einer alten Mühle und wir hatten viele Tiere gehabt. Aber meine Eltern waren durchaus städtisch gewesen, und wir hatten auch Konzerte bei uns. Und das ist eigentlich immer noch bei mir so. Also ich bin eher Städter, aber fühle mich auch vom Land recht angezogen.
Ich bin in Neuenegg aufgewachsen, mit Blasmusik mitgespielt im Dorf. Und nachher bin ich auf Bern gezogen, mit Anfangs 20.
Ich bin Stadtberner, also irgendwie noch nie geschafft, aus dieser Stadt rauszukommen. Also ich bin immer noch da.
Ich komme von Schwarzenburg, sogar noch ein bisschen nach Bussen. Bis sicher 15, 16 bin ich ein komplettes Land gewesen. Und dann langsam hat es sich angefangen zu ändern und wandeln und immer weiter Richtung Stadt gefahren.
Ich habe bis 4 in der Stadt in Osterholingen gewohnt. Dann sind wir auf das Land, auf einen Längenberg. Zimmerwald. Und als ich ausgezogen bin, bin ich in die Stadt.
Der Simon, der Higgi, der Daniel, der Urs, der Moritz, die Kummerbuben also, haben sich mit verrockten Lumpenliedern aus dem Repertoire der Landjugend einen Namen gemacht. Durch das Entstauben von alten Volksliedern sind sie bekannt in der Stadt und auf dem Land. Die Kummerbuben haben das unbeschwerte musikalische Erbe aus den guten alten Zeiten neu lanciert.
Für die ländliche Bevölkerung ist ja Volksmusik eher fast etwas Normales, etwas, was auch ein bisschen zum Alltag gehört, eher als jetzt bei unserer Stadt. Und bei unserer Stadt hat es schon fast so ein bisschen einen Status gehabt, Leute wie uns, dass es schon fast etwas Exotisches war, oder? Und darum hat es auch wieder etwas Interessantes bekommen.
Sagt der Sänger Simon Jäcki. Ihre rumpeligen, rockigen Lieder kann man als Beitrag sehen zur Verbrüderung von Stadt und Land.
Man kann als Städter sich für Schweizer Volksmusik interessieren und soll auch das nicht irgendwie am Land überlassen und sich auch damit auseinandersetzen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ich habe das Gefühl, manchmal ziehen wir vielleicht andere Schlüsse aus diesen Volksliedern und geben denen eine andere Bedeutung als jetzt jemand, der die schon irgendwie im Chor gesungen und daheim gesungen hat.
Auf der Suche nach dem Doppelbötigen im Bodenständigen zeigen sich auch Abgründe von der heilen Welt, statt nur die Idylle. Wenn die Kummerbuben musizieren, hat es nicht viel Platz für Klischee.
Das Klischee Stadt, Land. Auf dem Land lassen sie Hudi-Gägel oder Stadt-Rockmusik. Das stimmt ja alles auch nicht so ganz. Es ist ja viel komplexer. Und dort bin ich auch immer wieder überrascht, dass man den Leuten recht viel servieren kann, ohne dass man es einfach vor den Kopf stößt.
Kummerbuben füllen mittlerweile die grossen Säle in der Stadt, gastieren aber auch gerne im Säli vom Löwen. Sie sind ein Stück urbane Musikkultur mit Landleben in den Knochen. Die Bandmitglieder wissen noch gut, was sie dann mal selber in die Stadt hat gezogen.
Der Gaskessel war bei uns dann noch ganz gross und die Dritthalle halt. Und da ist mir immer karawanenweise in die Stadt und wieder zurück.
Wir sind einfach in diesem Jäger rumgehangen, bis wir irgendwie 16, 17 waren. Und dann sind die einen sind dann bleiben hocken. Und die anderen sind halt dann irgendwann mal, sind immer halt in die Stadt gefahren. Nachher irgendwann. Und das heisst auch, wenn das Frison zu Fribourg oder das Mokka in Thun oder in Bern Gaskessel, was das nicht gegeben hätte, dann wäre für uns die Jugend schon einiges trister gewesen, würde ich sagen. Oder?
Und das sei heute noch so, wenn zwischen Donnerstag und Samstag auch die Land- und Aglo-Jugend Bern bevölkert. Und nicht nur die Jugend.
Also soweit ich mich absinne, meine Mutter ist immer wieder in das Stadttheater, eben in den Opern, halt auch immer wieder die gleichen halt. Aber so die Klassiker, aber da ist sie immer wieder gegangen. Und das war schon so etwas, was man gerne machen kann, schauen.
Die Statistik zeigt, 40% vom Publikum von Stadtkultur kommt aus der Stadt. Gleich viel kommen aus den übrigen Gemeinden im Kanton. Und rund ein Fünftel von noch weiter her. Kultur mit Anziehungskraft kommen auch nicht zu gut im Kanton, sagt Urs Gilgen.
Wenn man solche Institutionen hat, dann hilft es ja irgendwie im ganzen Standort, dass er attraktiv bleibt und nicht einfach nur einem städtischen Publikum, das nachher nicht so weit zu fahren hat für dorthin, sondern es macht ja irgendwie das ganze Gebiet interessant, dass hier Leute herziehen, oder?
Die Frage, warum man streitet, wer wie viel an die Stadtkultur soll zahlen, sei einfacher zu beantworten, als man denke, meint der Higgi Bucher.
Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, es geht ja gar nicht um die Kultur, die dort stattfindet oder ob dort jemand hergeht oder nicht. Es geht einfach darum, ob man etwas daran zahlt, ob man Kohlen ausgeht dafür oder nicht. Und wenn da irgendjemand fragst, hast du mir einen Stutz, dann sagst du ja als Reflex eigentlich mal zuerst nein.
Tick-Hack zwischen Stadt und Land, auch in Sachen Kultur. Der Kummerbub Moritz Alphonse, aufgewachsen in Zimmerwald, glaubt zu wissen, nicht zuletzt aus eigener Erfahrung, wo der Schuh drückt.
Schlussendlich haben wir auf dem Land jetzt gegen jetzt Zimmerwald gegen mit Bern so das Problem, das man jetzt könnte Zimmerwald gegenüber Bern haben, ist doch das Gleiche wie die EU-Berner mit Zürich haben. Oder der Chap hat ja seine Minderwertigkeitskomplexe. Und so haben auch Landeier manchmal ihre Minderwertigkeitskomplexe mit Städtern. Und gleichzeitig haben vielleicht die Städter eine gewisse Überheblichkeit, die sie an den Tag legen, wenn sie an das Land denken oder so.
Meinen die Kummerbuben, die mit Volkslied Kultur ansingen, gegen Streit am Stadtland graben. Mal hören, ob es nicht gelingt.
Der Michael Sali über die Kummerbuben. Live und gratis könnt ihr es am nächsten Mittwoch hören an unserem Stadt-Land-Gespräch zur Frage, ob es einen Kulturgraben gibt zwischen Stadt und Land. Das Podium ist das Grosshochstädte in Gatschismühli. Es fährt am 4. ab 5 Jahr, so früh darum, weil der erste Teil im Regionaljournal live übertragen wird. Es geht mit Apero und mit dem Konzert der Kummerbuben etwa bis am 9 Uhr am Abend. Es hat noch Platz, ihr könnt euch auf die Gästeliste setzen. Schickt dieses Mail auf bern.srf.ch oder einen Brief an das Regionaljournal von Radio SRF, Postfach 3001 Bern. Wichtige Meldungen aus der Region jetzt mit dem Christian Lichti.
Der Kanton Bern sagt Ja zu verschärften Massnahmen gegen Gewalt an Sportanlässen. So kann der Kanton in Zukunft zum Beispiel ein Alkoholverbot, Identitätskontrolle beim Eingang oder ein Kombi-Ticket für die Fans einführen. Zudem brauchen alle Fußball- und Eishockeyspiele der obersten Liga neu eine Bewilligung. Wenig Freude an diesem Jahr haben die Fans der Berner Sportclub. Sie werden gegen das Konkordatsreferendum ergreifen. So hätte wahrscheinlich das Volk das letzte Wort. Im bernischen Spitalfonds Hexbau kein Geld mehr. Was noch drin sei, lange nicht für alle Investitionen der öffentlichen Spitäler, die der Kanton schon Unterstützung zugesichert hätte. Das sagt die Kommission vom Grossen Rat, die jetzt eine Sonderprüfung fordert. Die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion sagt, es gäbe tatsächlich noch ein paar Risiken, wo nicht klar sei, was das für ein Spitalfonds heisse. Darum werden jetzt neue Hochrechnungen gemacht. Die Freiburger Spitäler werden für mindestens ein halbes Jahr von einem Unternehmensberater geführt. Das ist eine Übergangslösung, weil noch kein neuer Generaldirektor gefunden worden ist. Die Walliser Detailhandelsgruppe Magro ist Konkurs. 11 Läden in der Westschweiz haben keine neuen Käufer gefunden und gehen darum zu. 300 Leute verlieren ihre Stelle.
Der Wetterbericht hat uns Claudia Stocker von SRF Meteo.
Heute Nacht sinken die Temperaturen knapp unter den Gefrierpunkt. Und mit den Temperaturen sinkt auch die Schneefallgrenze. Morgen Morgen könnte es stellenweise also nochmal Schnee auf der Strasse haben oder ein paar gefrorene Stellen geben. Der Schnee ist aber nur eine kurze Sache. Die Sonne setzt sich vom Wattländer Jura und der französischen Alpen her rasch durch. An den meisten Orten kann man es zum Mittag schon in der Sonne nehmen. Langsam steigen dann auch die Temperaturen. Das Leukerbad auf 5 Grad, das Freiburg auf 8 Grad, das Biel auf 10 Grad und das Brieg auf 13 Grad. Sonnig fängt dann auch der Freitag an. Ein Haufen Schleierwolken sorgen aber dafür, dass der Himmel nicht stahlblau bleibt. Trotzdem, Temperaturen steigen in den Tälern auf frühlingshafte 11 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis, heute zusammengestellt von Priska Delberg. Ich bin Elisa Henni.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.